endlich mal eine gute Instagram-Story-Muchel. Du hältst dich ja sozialen Medien manchmal zurück und es sind sehr ästhetische Stories, die du machst.
Wenn eher
du
ausgewählt.
Beispiel, ja, also wenn du so einen auswärts fährst, dann sieht man so schwarz-weiß, Rauch. Also man könnte es auch einrahmen. Und diese Insta-Story kann man eigentlich auch einrahmen. Also für alle, die Muchel oder uns bei HSV meine Frau nicht folgen. Es wurde natürlich sofort geteilt, was Muchel da gezaubert hat. Ihr kennt alle den Uwe Seeler Fuß, das Denkmal sozusagen, und da hat er Klaus Koster ein Denkmal gesetzt, indem er da, guckt einfach selber vorbei, aber seine Hand...
Ich weiß gar nicht, ob es noch drin ist, aber...
ich glaube, HSV meine Frau ist noch drin.
Ja, hat so, den, okay.
Eine
wenn die Folge rauskommt, ist es nicht mehr drin, aber ist egal.
Bronzenfarbene Hand mit einem Stift drin und...
Ich war einfach so addicted gestern von den Transfers und was Klaus Koster irgendwie beim HSV gerade macht, und dachte ich so, oh, irgendwas muss der Junge jetzt kriegen, habe ich gedacht, eigentlich müsste er jetzt auch so ein Denkmal bekommen für diesen Transfer, für dieses Transferfenster, und habe dann mit KI und damit meine ich nicht Kai, sondern der KI so einen schönen bronzefarbene Hand gemacht und habe ihm ein Denkmal gesetzt.
Ja, also, unglaublich, also dass die Gazetten noch nicht abgebildet haben, ne? Ich habe gesehen, Hansa
Rostock geteilt. Er hat es gesehen, aber er hat nicht drauf reagiert.
Costa, oder?
Ja. Aber jemand anders hat reagiert drauf, das fand ich ganz nett.
Er ist ja auch noch nicht, wer denn?
Ja, okay, Junge. Schon noch eine Etage höher.
Ja, okay. Er ist ja auch noch nicht ganz fertig, hoffentlich.
Ich glaube, vielleicht hat er gerade keine Zeit, um auf irgendwelche Instagram-Stories zu antworten, weil ich glaube, hat er wahrscheinlich, ist sein Telefon die ganze Zeit an so einem, ich stelle mir so vor, dass sein Handy die ganze Zeit am Kabel angeschlossen ist, weil wenn er es nicht dran hätte, dann würde es sofort irgendwie ausgehen, weil der Akku einfach so schnell leer gesaugt ist, weil ja.
Es ist auf jeden Fall wild.
Ey, ganz geil, da muss man jetzt erzählen, ich habe letztens Tennisspiel und spiel dann so.
Jetzt schon gespannt auf
die Ja, Seite. Ich auch. Ja,
und muss dann so irgendwie den Ball an so einem Zaun holen, weil der da irgendwie hingerollt ist.
Ja.
Und dann höre ich nur so einen hinterm Zaun so auch so telefonieren. Es geht irgendwie so um Fußball und so. Ich so guck so, man muss beim Tennis, weil da immer so Werbebanden sind, so genau durchgucken, diese grünen Zäune. Und dann sehe ich nur so, es ist Schafik, der Berater der direkt neben dem URC. Und ich so, ey, moin, Schafik, was geht? Hier ist Kai, ich spiele gerade Tennis. Muss mal später erzählen, was so geht. Er so, ja, also viel zu tun gerade, ne? Ist Transferphase, hänge ich nur am Telefon. Deswegen musste ich gerade dran denken, dass die wirklich den ganzen Tag im Moment wahrscheinlich die letzten Tage einen Akku nach dem anderen durchsaugen.
Und ich glaube, der Junge hat auch noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube, Frei ist ja nicht auch bei ihm.
Ja.
Also ich glaube, da sind noch ein paar auf seinem Zettel, wo er den Telefonhörer noch ein, zwei Mal in die Hand nehmen muss, damit er...
Also. Ich wollte nur aus der Praxis berichten, dass ich das nur bestätigen kann.
Wahrscheinlich hat jeder von denen so eine riesen, wie heißen diese, Wallbox nicht, sondern...
Nee, ich weiß, was du meinst.
Powerbank, genau. Ja. Damit das
Ganze nicht ausgeht. Ich nehme an, also wir haben heute eine richtig geile Folge und ich würde sagen, wir haben zwar eine Niederlage in Dortmund bekommen, aber irgendwie ist die Euphorie ist trotzdem da. Wir haben Konzi da als Scout, Kai ist da, Muchel, ich spiele das Intro ab. Es wird geil werden.
HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Wir haben heute einiges auf dem Zettel. Kai hat seine Predictions vorbereitet und da sind wir sehr gespannt. Wir sprechen über Dortmund, wir sprechen natürlich auch, haben wir schon gemacht, über die Transfers, über Klaus Koster, Stand jetzt, Denkmal, absolut gerechtfertigt, jetzt müssen sie noch eintreffen oder einschlagen die Transfers und eventuell ja auch nochmal, also Linksverteidiger, Innenverteidiger, you never know, was da.
Innenverteidiger weiß ich gar nicht.
Rechtsverteidiger habe ich auch gehört. Aber wir haben den Experten ja heute dabei.
Ja, Rechtsverteidiger haben wir ja jetzt.
Ist eigentlich, also, die Nummer ist nicht schon vorgestellt mit dem Marokkaner.
Nee, ist noch nicht vorgestellt, aber es sollte eigentlich durch sein.
Ja. Viera und der Marokkaner, wie auch immer man ihn ausspricht.
L-U-A-D.
Genau, sind safe. Und da haben wir Konsti. Moin, Konsti.
Moin.
Hier, wir kennen uns von der Arbeit tatsächlich. Wir haben uns irgendwie vor ein paar Wochen mal in der Küche unterhalten und irgendwie unter HSV und irgendwie hast du auf einmal echt so Also nicht so 0815 so Smalltalk-Antworten gegeben. Und ich so,
was nicht so wie sonst hier?
Nee, dann ist so, ja, HSV und ja, die müssen mal ein bisschen. Und dann, da weißt du schon, weißt du, wenn du mich mit Leuten unterhältst, so, die so okay Fußballfans sind, aber wo du weißt, so, ey, ich brauche mich eigentlich gar nicht richtig weiter zu unterhalten, weil, also irgendwie Quatsch jetzt, ne? Weil da kannst du eh nicht mehr erfahren und auch da kommt nicht mehr. Und da kam aber mehr und dann dachte ich so, ach ja, was machst du denn? Ja, nee, hier ist Scout jetzt. Und ich so, ach, das ist ja interessant, da habe ich ganz viele Fragen. Und dann, ja, mussten wir beide irgendwann weiterarbeiten. Aber dachte ich, ja komm, laden wir dich doch mal ein, am besten zum Ende der Transferperiode. Und ja, das ist heute fast morgen Abend, 18 Uhr, meine ich. 20 Uhr.
Schließt heute Abend ist es oder
morgen? Morgen 18, dachte ich. Morgen 20 Uhr schließt sie. Und da können wir, ich würde sagen, gleich nochmal drauf eingehen. Wir gehen einmal schnell auf Dortmund ein.
Ja, was heißt so schnell? Also,
nee, erstes Saisonspiel.
Geht ja, auf die Nüsse. Sag ich auch, genau.
Was erstmal die Aufstellung.
Ja.
Ist Heuer Fernandes war im Tor, war ja, also auch klar, aber jetzt auch nicht, er ist ja nicht, ich sag mal so, Tankwig ist ja schon eine stärkere Nummer 2 aktuell. Dann haben wir in der Verteidigung, Lemke hat sich tatsächlich durchgesetzt, Muheim nicht im Kader, verletzt, eventuell noch wird wegtransferiert, Fragezeichen. Torunariga, Bonau, Capaldo in der Innenverteidigung und Jatta als Rechtsverteidiger bzw. rechter Schienenspieler war eigentlich.
Schienenspieler ist auch so ein Scheißwort, ne?
Ja, aber
benutzt man. Aber rechter Verteidiger würde dem Ganzen nicht gerecht werden, weil die einfach zu viele offensive Aufgaben
haben. Ja, klar.
Ja.
Deswegen rechter Verteidiger, rechtes Mittelfeld, mal so.
Rechter Flügel, ja. Dann Mittelfeld, eigentlich war die Aufstellung auch klar. Remberg, Sambi Lokonga, Grönbeck, Adelin und Daka vorne im Sturm und vielleicht noch nicht mal, Muchel zeigt hier irgendwas.
Ja, gerade in Transfer reingekommen, aber okay.
Kennt man den?
War bei uns auch im Gespräch.
Ach, das war der Backup aber von, okay, gehen wir gleich mal drauf ein, von uns. Was wollte ich sagen? Ach so, reingekommen, Moffi, der neue Stürmer, Otto Stange sind zusammen reingekommen, Yusuf Pausen ist als Stürmer Nummer 4 reingekommen, zumindest in dem Szenario, um den Dortmund-Spiel, auch nicht ganz uninteressant, dass er anscheinend ihn aktuell nur auf Platz 4 sieht. Nadir, der andere Franzose, ist reingekommen und Ryan Philippe, der höchstwahrscheinlich vielleicht doch noch ausgeliehen wird, da gehen wir aber später nochmal drauf ein. Erste Halbzeit
war,
wie hast du es gesehen?
Unterirdisch. Also erste Halbzeit war wirklich, oh, da habe ich gedacht, scheiße, ja, eigentlich hatte ich so einen Bock auf die Bundesliga und dann die erste Halbzeit, das war schon hart, also ich hatte das Gefühl, wir haben überhaupt, nee, nicht nur das Gefühl, wir hatten überhaupt keinen Zugriff. Ja. Wir haben nichts hinbekommen. Also
sind nicht über die Mittellinie richtig gekommen.
Nicht, ne, mal das, ja.
Also und ich glaube, das ist jetzt auch mal so eine Kritik, wo sich alle einig sind, weil das hat ja auch das Trainerteam und die Spieler nach dem Spiel bestätigen ja genau das, was ihr gerade sagt.
Also alles andere wäre einfach auch gelogen.
Genau. So, oder, und dann fand ich nur ganz interessant, warum hat dann einer gefragt, warum hat man dann irgendwie, fehlt dann der Mut oder ist man überrumpelt oder weiß man nicht, wo man steht? Und dann meinten die Spieler eben im Interview dann, dass man sich sozusagen hat irgendwie zu weit reindringen lassen. Also dass das Pressing in der gegnerischen Hälfte nicht funktioniert hat, sondern man irgendwann in der eigenen Hälfte versucht hat, sich zu befreien. Und dass das eben der Fehler im System war sozusagen.
Wahrscheinlich einer der Fehler im System. Im Gegentor standen wir viel zu weit weg. Es ging alles irgendwie ein bisschen zu schnell für uns. Annahmen, alles war schwierig, kein Mut. Und in der zweiten Halbzeit hat sich dann zum Glück ein bisschen geändert.
Also sie sind anders aus der Halbzeit rausgekommen.
Deutlich geändert. Man weiß auch nicht, ob Dortmund einen Gang zurückgefahren hat, weil es war für sie wirklich ein easy Win.
Ja, aber du kannst nicht, 2-0-Führung kannst du auch als Dortmund, kannst du da nicht einen Gang zurückschalten. Ich glaube, da war auch auf Dortmund-Seite, kam in der Halbzeitkabine eine Ansage, der HSV wird jetzt was anders machen, da müssen wir uns drauf einstellen. Also sie werden gewusst haben, dass der HSV was anders macht und sind wahrscheinlich nicht ganz so darauf klargekommen. Hätten sie ihren Stiefel so weitergespielt wie in der ersten Halbzeit, wäre es vielleicht besser gewesen, anstatt sich auf irgendwelche Eventualitäten von HSV einzustellen.
Im Nachhinein
wird einfach zu gut für Dortmund in der zweiten Halbzeit.
Ich finde, im Nachhinein hast du vollkommen recht. Aber ich glaube, dass die Ansage in der Halbzeit kommt, wenn du 2-0 führst, dass du sagst, jetzt muss ja der HSV kommen, perfekt, jetzt stellen uns ein bisschen tiefer, sodass der HSV dann sozusagen auch natürlich dann nicht auch noch tief stehen kann. Das spielt dir ja in die Karten und deswegen hatte der HSV dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit so ein bisschen optisch, nicht nur optisch, das ja mehr vom Spiel.
Konzi, siehst du das ähnlich?
Also nominell ist es, glaube ich, so gewesen, dass der HSV erstmal ein bisschen tiefer gepresst hat, also eher Mittelfeldpressing bis Defensivpressing unterwegs war. Das heißt, du greifst eigentlich erst ab der Mittellinie an.
Und das wollten sie nicht, ne?
wollten sie nicht, aber haben sie erstmal gemacht.
Genau, und das war nicht der Plan, aber sie haben es gemacht. Haben
sie in der zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt und sind ein bisschen höher drauf gegangen, haben gleichzeitig auch nicht mehr ganz so viele lange Bälle gespielt auf Darker, der dann natürlich einen also körperlichen Nachteil gegen den Anton hat, dass du so durch gleichzeitig eine gewisse Spielkontrolle mit reinbekommst und nicht immer den langen Ball spielen musst. Aber mir ist aufgefallen, weil das war, ich war auch in Ferl vor Ort und das war auch in den ersten 30 Minuten auch ähnlich schlecht anzusehen erstmal, weil es einfach auch diese ganze Spielkontrolle, die man eigentlich hatte und mit den Leuten auf dem Platz, Remberg, Lokonga, Grönberg haben sollte, komplett abgegangen ist in der ersten halben Stunde.
Mhm. Ja, es war wirklich schwierig.
Definitiv. Also und ich finde diese langen Bälle, also es ist dann einfach auch, ja, es ist zu belanglos. Und du hast auch gemerkt, dass in dem Fall die Schienenspieler ja auch überhaupt nicht zum Einsatz gekommen sind. Jatta überhaupt nicht nach vorne gekommen ist, dann kamen Fehlpässe dazu. Und ich glaube, da kam so schnell eine Verunsicherung rein. Und man muss sagen, dass Dortmund das einfach auch echt gut gemacht hat. Also die beiden Griechen haben schon wirklich in der ersten Halbzeit ein sensationelles Spiel gemacht, das muss ich schon sagen.
War noch Player to Watch vorm Spiel schon angekündigt, ne? Dass die beiden...
Ja, aber auch beide Jungen, ne? Also
Kicker-Teams schon platziert gewesen und so.
Ja. Aber also, hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass die beiden so... Klar, aber es ist schon was anderes. Ne? Du hast das erste Spiel im Westfalenstadion. Da willst du natürlich... ich glaube, das spielt auch nochmal mit rein, dass du dich gleich im ersten Spiel ganz anders gibst. Und ich glaube, dass wenn wir ein erstes Heimspiel gehabt haben, hätten vor so einer Kulisse, wärst du auch anders aufgetreten gegen Dortmund zu Hause, als wir es jetzt auswärts in Dortmund gemacht haben. Und ich glaube, da fängst du jetzt an. Du musst in die Saison reinkommen. Ich glaube auch, dass Testspiele, und das haben wir jetzt ja auch gehört, wie häufig sind irgendwelche Spieler in den Testspielen, haben gespielt, sei es ein Verein, sonst wer. Und im Nachhinein weißt du ganz genau, das sind einfach auch Spiele, um den Spieler nochmal auf dem Markt zu zeigen, dass sie was drauf haben. Und dann frage ich mich immer so richtig, ja, was sind denn jetzt, sind das denn jetzt wirklich die Tests, um die Mannschaft einzuspielen oder das Team? Weil viele von den Spielern sind einfach da, um sich einfach auch nochmal zu zeigen. Mhm.
Sicherlich, aber du hast das ja auch bei Arsenal gehabt mit Vera, die das auch am Anfang so gemacht haben, auch zum Ende hin dann ihn wieder nicht mehr reingebracht haben und der HSV hat es ja dann auch gegen Toulouse so gemacht vor dem Fairspiel, dass sie dann doch, wenn dann erst in den letzten 15 Minuten die Leute nochmal reingebracht haben und schon nominell eigentlich die Startelf gespielt haben, die wir jetzt auch gespielt haben, bis auf dann noch Zugänge.
Ja, ja also... Also irgendwie ernüchtert, aber man ist trotzdem aus dem Spiel so ein bisschen dann doch rausgegangen mit so, okay, es kommen noch Transfers, okay, die zweite Halbzeit war gut, wenn die zweite Halbzeit so wäre wie die erste, ist gut. Dortmund ist jetzt auch eventuell eine kleine Klasse höher, eine Schublade höher als wir. Ja,
definitiv, definitiv.
Und, also das die war, Punkte waren nicht eingeplant. Und Tom Polzin, ja. Er war zufrieden, das war der HSV, den er sehen wollte in der zweiten Halbzeit so. Fand ich sehr positiv für einen 0-2.
Aber jetzt mal anders gefragt, wer hat denn vor euch rausgestochen und wer hat eher enttäuscht? Also jetzt mal erste Halbzeit vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert, aber wo sagt ihr, okay?
Ja, wenn er Abschluss macht, finde ich sehr gefährlich.
Ja.
Finde ich gut. Ist also momentan unser torgefährlichster Spieler irgendwie.
Für mich Lemke. Lemke für mich befreit, aufgespielt, auch offensiv da eine halbe Vorlage gegeben, die zum Tor führen kann.
Kam aber auch erst in der zweiten Halbzeit, finde ich, besser zum Zug. In der ersten Halbzeit hast du auch gegen Gyasi, ist schon eine andere Liga, denn als wenn du vorher gegen Fähl spielst. Also trotzdem, mit 16 Jahren, absoluten Respekt, so. Aber ja, der Junge, also der wird auch noch an seine Grenzen kommen oder er kommt an seine Grenzen, so, ne? Dafür ist er einfach noch ein Bubi.
Also ich würde auch sagen, dass Lemke jetzt da auch in der ersten Halbzeit einfach fast komplett rauszunehmen ist, weil mit 16 Jahren Debüt in der Bundesliga in Dortmund zu spielen überhaupt, da sehe ich eher andere in der Verantwortung, dann das Zepter an sich zu reißen und das Spiel auch versuchen zu übernehmen oder auch emotional dann mal einen dazwischen zu hauen. Wenn ich jetzt überlege, wer trotzdem mir ganz gut gefallen hat, obwohl ihn auch eher viele kritisch gesehen haben, war es Bornau. Mhm. Hat viele Luftzweikämpfe dann doch auch für sich entscheiden können. Zwei, dreimal den Ball abgefälscht, einmal unglücklich, dann zum Eigentor natürlich. Aber war
eigentlich auch kein richtiger Schuss, ne? Das war wirklich so, also...
Ja,
so
ganz machst komisch. Halt die Beine zu, um gerade noch irgendwie den Schussweg für den Torwart da zu blockieren, triffst ihn dann unglücklich mit dem Knie und dann geht er halt ins kurze Eck. Sieht unglücklich aus, aber ist eigentlich
ein
Standardverteidigungsmove, der gemacht wird. Und sonst war es tatsächlich so, dass ich glaube, sage, in der ersten Halbzeit sind eigentlich alle abgefallen vom normalen Leistungsniveau.
Trotzdem, von wem ich noch ein bisschen mehr enttäuscht war, von dem ich mehr erwartet hatte, vielleicht war Adeline. Ich fand irgendwie so, ich finde, er wirkte sehr unglücklich und wirkte echt noch so ein bisschen wie so ein Fremdkörper in der ganzen Mannschaft. Und,
aber dann habe ich brutal gute News für dich. Na? Also passen sie jetzt schon hier rein.
Klar.
Ich finde, mit Grönberg, Adeline und Viera können wir uns auf jeden Fall im offensiven Mittelfeld immer erlauben, dass einer vielleicht außer Form ist, noch ein bisschen Anlaufzeit braucht oder so. Weil da sind wir jetzt, in meinen Augen, kann ja unser Experte gleich auch noch was zu sagen, so in der Breite, aber auch in der Spitze so gut aufgestellt, dass wir da Adeline jetzt nicht ad hoc von Anfang an als den das Unterschiedsspieler ist, brauchen.
Ja. Ich glaube, er wird auch nicht von Anfang an
das spielen. Das ist ja die eigentlich gute News, dass er auf der Bank ist erstmal, weil er, wenn er jetzt nicht so gut gespielt hat, weil Viera hoffentlich dann zusammen mit Grönberg spielt, Remberg, Lokonga und Dacker vorne. Aber
ich glaube, Adeline ist nicht für die Bank gekommen, ne? Also da,
nur ja, ich wenn glaube, keiner sollte Marktwert, für die Bank kommen. Also,
wenn man sich mal den Marktwert anschaut, ja. Also...
Klar. Aber es ist da auch you never know natürlich, ob Viera, also als HSV kannst du nicht drauf bauen, dass du Viera verpflichten kannst. Das ist jetzt alles sehr, sehr gut, oder es ist nach Plan gelaufen, so, es war ja auch schon der Plan, lange warten, Preis unter 10 Millionen, kein anderer Abnehmer, alles top, aber kannst du natürlich nicht von ausgehen.
Würdest du sagen, oder würdet ihr sagen, es gibt das Szenario, dass wir mit Grönberg und Adeline spielen und davor mit Viera?
Würde ich eigentlich nicht sagen, weil Viera jetzt auch nicht die typische falsche Neune ist, die man kennt sonst aus dem Fußball. Und dann musst du wirklich einen sehr ballbesitzorientierten Fußball spielen, den ich jetzt in den ersten paar Spielen und auch in der ersten Hinrunde wahrscheinlich eher noch nicht sehen würde.
Wobei das Ziel grundsätzlich sein soll, ne? Mehr Ballbesitz als letzte Saison.
Das Ziel ist schon, dass man versucht, von dem erstmal konterbasierten Ansatz jetzt sich im zweiten Jahr zu entwickeln in den, okay, wir können das Spiel oder machen das Spiel auch selber mal ein bisschen mehr. Was der HSV auch in der Rückrunde der Bundesliga-Saison zum Beispiel auch gemacht hat.
Und so haben wir jetzt auch transferiert?
So wurde auch transferiert. Ich glaube trotzdem, dass Adeline natürlich auch erstmal klar, der ist vielleicht der hat einen Marktwert von 10 Millionen, fällt da natürlich nominal erstmal ab. Das ist trotzdem das erste Mal, dass er in der ersten Liga spielt. Auch in Frankreich hat er in der zweiten Liga gespielt, bei Troyes, die aufgestiegen sind mit ihm. Ja. Aber es ist auch erstmal ein neuer Schritt in die Bundesliga. Mhm. Es ist eine neue Gangart, es ist nicht das französische Spiel, sondern es wird in Deutschland gespielt. Das sind einfach ein paar Faktoren, die man damit einbeziehen muss, auch bei seinem Debüt. Der ist auch erst 22. Das dauert ein bisschen, bis der sich dann auch richtig eingefunden hat in das System. Klar, man hat die Vorbereitung, aber eine Vorbereitung für einen 22-Jährigen, sich dann an die Schnelligkeit, die Robustheit der Dortmunder Abwehr oder dann auch ans Bundesliga-Niveau anzupassen, da würde ich ihn auch gerne nochmal 10 bis 15 Spiele erstmal geben, bis man sagt, der muss auch in die Pflicht.
10 bis 15 Spiele würdest du schon sagen?
Wenn man jetzt, man hat natürlich Viera verpflichtet, dadurch wird er ein bisschen erstmal.
Okay, du meinst, okay.
Stichpause, aber im Generellen, wenn man jetzt keinen Viera hätte, dann müsste das natürlich schneller funktionieren. Aber du hast jetzt das Luxusproblem auf der Position, dass du sagen kannst, du gibst ihm noch mal ein bisschen mehr Zeit, damit er sich noch ein bisschen besser eingewöhnen kann.
Erster Einwechselspieler. So,
aber du siehst ihn jetzt nicht noch weiter in der Verteidigung, also jetzt als Jatta-Ersatz außen als Schienenspieler.
Nein, also er ist schon eher, also der ist schon nominell eher komplett als Zehner, der hat sehr viele progressive Läufe gemacht und progressive Pässe gespielt. Also er ist schon einer, der gerne auch mit dem Ball andribbelt und dann nochmal den Pass in die Tiefe sucht. Und das passt natürlich am besten, wenn du wie jetzt beim 3-4-2-1 in der Zehner, im Zehner-Halbraum rechts oder links stehst oder natürlich als alleiniger Zehner stehst.
Aber muss ich sagen, ich weiß nicht, ob jetzt einige von euch denken, ah, jetzt haben wir einen zu viel und der kostet auch noch, der hat einen Marktwert von 9 Millionen, sehe ich gar nicht so. Es ist immer einer verletzt, außer Form, rote, gelbe Karte gesperrt. Du, ist doch geil, wenn wir da immer drei Leute haben, mit denen wir uns immer vom Potenzial her wohlfühlen.
Definitiv. Also ich finde das...
Also lieber ein zu viel.
Ich finde das super.
Weil das Konkurrenzkampf belebt ja auch das Geschäft. Also ich meine, auf der Torwartposition haben wir ja selbst auch gesagt, so Tangweg ist jemand, der heuer auf jeden Fall Beine macht. Und genauso brauchst du das auf anderen Positionen auch. Und wir waren zuletzt vielleicht nicht auf jeder Position so besetzt, dass du das Gefühl hattest, da ist so ein Konkurrenzkampf, dass die Leute so Gas geben müssen, sondern sie fühlten sich ein bisschen als gesetzt. Und umso besser, das finde ich, dass auf so einer Position du so einen Druck hast.
Du hast das ja auch im Zentrum gesehen. Also HSV hat ja sehr viele Zentrumsspieler verpflichtet. Also Nadir, Amoako noch dazugenommen. Hast ja quasi komplett den zweiten Rang hinter deinen A-Spielern komplett verbessert und einmal neu gestaltet, sodass du in allen Möglichkeiten das einfach wechseln kannst und auch mal ein bisschen, falls sich Lokonga wieder ein bisschen verletzt, hat er ja in der letzten Saison öfter mal mit ein paar Wichen, dass du da eine Antwort drauf hast und nicht, dass du dann Viera wieder aus der 10 in die 8 schieben musst.
Und da muss ich sagen, finde ich, muss man jetzt mal Lokonga und Remberg, das waren so die Spieler, die ich, um auf deine Frage, Muchel, einzugehen, die sind für mich so ein bisschen enttäuschend gewesen in dem Spiel, aber nicht, weil sie jetzt schlechter als die anderen waren und ehrlich gesagt, ey, vollstes Verständnis, Dortmund, Bayern, Leipzig auswärts sind für mich nicht die Punkte, die ich einplane, deswegen wirklich 0,0 irgendwie jetzt Panik oder so, aber da erkennst du, für mich haben Lokonga und Remberg in der letzten Saison mit unseren Thesen, dass der vielleicht von Klopp mal nominiert wird und so weiter, einfach die Messlatte höher gesetzt. Und wenn du die Messlatte höher setzt und dann jetzt so 0-2 in Dortmund hast, dann erwartest du einfach mehr von Lokonga und Remberg. Und das ist jetzt so eine neue Situation für mich. Ne? Also neuer Bewertungsmaßstab. Ich sehe jetzt ja gefühlt einen Nationalspieler und einen Rising Star, also einen erweiterten Kaderspieler. Und dann bin ich natürlich enttäuscht, wenn ich 2-0 in Dortmund verliere mit solchen Spielern und die dem Spiel nicht ihren Stempel aufdrücken konnten.
Ja, erster Spieltag, aber ich bin sehr gespannt, was da dann beim Heimspiel passiert. Ich glaube dann, vor allen Dingen, wenn ich es nochmal live sehe, das ist einfach ist noch immer nochmal was anderes, als wenn du da irgendwie da durch über den Fernseher guckst. Aber
rote Karte übrigens, ganz kurz, war absolut berechtigt. Ich weiß nicht, also ja. Er kann sich nur über sich selbst geärgert haben, nicht über die rote Karte an sich, sondern
er hat geheult, geweint, ja. Ist ausgerastet.
Also, ja, war ein bisschen drüber, ne?
Da siehst du auch die Dortmunder mit vollen Emotionen dabei, ne? Also die brannt, du hast ja die Spielzeit gegen die Mannschaft, die gebrannt hat. So. Mhm.
Ja. Ich finde es okay, wenn er ausrastet. Also mein Gott, der hat ist wahrscheinlich denkt, das ist scheiße, jetzt das war ein neuer Spieler, ne? Jetzt
bin erster Ballkontakt, oder hatte noch nicht mal einen Ballkontakt, ne? Ja. Oder war sein erster Ballkontakt?
Also in der Dortmunder Kabine war nach dem 2-0 Sieg wahrscheinlich schlechtere Stimmung als beim HSV, Kreuzbandriss von dem einen Griechen und der eine ist völlig ausgerastet und hat geheult. Also da sieht man mal, der Gegner will auch immer, ne?
Ist natürlich auch ein junger Spieler, der hat letztes Jahr ja schon bei Dortmund gespielt, wurde hochgezogen aus der zweiten Mannschaft, auch einer von den Talenten, die sie immer versuchen zu entwickeln. Und das war natürlich dann jetzt, er hat die Chance auf mehr Spielzeit diese Saison und dann direkt ohne Ballkontakt sich eine rote Karte abzuholen, auch eine rote Karte, die jetzt nicht nötig war im Mittelfeld, ist natürlich
dann war überhaupt nicht nötig.
Ist natürlich dann erstmal auch für ihn, vor allem als so junger Spieler, blöd, weil er, das hat man ja auch in der Reaktion gesehen, wie eben schon gesagt, dass er dann mit der Flasche geworfen hat, auch natürlich unglücklich dann aufs Logo von Dortmund, das wurde ja von vielen von den Fans dann sehr schlecht gesehen, wo ich sage, jetzt ist 17 oder 18 gerade, glaube ich. Der hat halt Emotionen und sei doch froh, dass du seine auf dem Platz haben kannst.
Ja, definitiv. Ja, haken wir mal Dortmund ab. Erste Halbzeit war unglücklich, zweite Halbzeit hat auf jeden Fall ein bisschen versöhnlich das Ganze gemacht und ich glaube, wir werden nächste Woche gegen Mainz ein ganz anderes Spiel sehen und deutlich besseres als in der ersten Halbzeit, da gehe ich stark von aus. Und dann kam ja der Sonntag, der das Ganze schon viel versöhnlicher gemacht hat, beziehungsweise ging es los in diese jetzt Deadline-Days und die ganzen Transfers, irgendwie Twitter, unser Discord-Channel, Instagram, überall, also es qualmte quasi. Und es könnte nicht besser sein, sich da jetzt heute einen Experten mit reinzuholen mit Konsti. Denn Konsti, du bist angehender Scout.
Richtig, ja. Ich habe jetzt meine berufliche Laufbahn von damals während des Studiums geändert im letzten Jahr, war dann noch im Ausland für 6 Monate und habe dann jetzt ab April angefangen, meinen Übergang in den sportlichen Bereich des Fußballs zu machen. Habe auch Sportmanagement im Bachelor und Master studiert.
Geil.
Habe gleichzeitig noch jetzt in den letzten 4 Monaten, verschiedene Zertifikate in den ganzen Bereichen absolviert. Scouting, Datenanalyse, Videoanalyse, Gegneranalyse und alles, was dazugehört. Und bin jetzt gerade dabei, mich in den Bereich einzuordnen. Und
wie macht man das? Also ich stelle mir das komplett, ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie man also Scout wird, also jetzt Spielerberater. Ich
stelle mir das schwer vor.
Spielerberater hat man, weißt du, immer so dieses, da hat man mal einen gesehen und ja, alles klar, check ich hier, ich mach das. Oder ist irgendwie der Vater von jemandem, aber Scout so. Ich weiß zum Beispiel, Merlin Polzin hat bei uns im Live-Podcast erzählt, dass er damals in Osnabrück, glaube ich, war das, ne? Hat er doch mit eigenen Analysen, ist er doch zu Tune gegangen und hat ihm die irgendwie gegeben und hat sich dadurch irgendwie mit Tune irgendwie connected und ist so irgendwie eigentlich überhaupt erst in den Job gekommen und als Co-Trainer ihm zuzuarbeiten.
Er hat sie, glaube ich, per Mail damals geschickt
genau.
Und die wurden dann an den Cheftrainer Tune weitergeleitet und dadurch kam das dann zustande, wenn ich mich nicht täusche. Und bei mir ist halt so, dass ich habe früher mal als Junge auch Fußball gespielt, mein ganzes Leben besteht oder rund um den Fußball und dann hatte ich, wie gesagt, als ich damals mit 18 dann aufgehört habe, Fußball zu spielen selber, habe ich gesagt, okay, was möchtest du machen? Möchtest schon im Fußball eigentlich bleiben und erhalten bleiben. Und dann habe ich gesagt, gut, Da mache ich Sportmanagement. Habe mich dann im Bachelor dazu entschieden, direkt meinen Master im Anschluss zu machen. Und dann ist es für mich so, ist natürlich schwierig, erstmal reinzukommen. Das ist schon wahr. Also Scout und Scouting ist ja auch immer so ein Thema, wo halt ganz viele rein wollen und nur ganz wenig Plätze dafür vorhanden sind.
Wie viele Plätze sind da so pro, also gibt's drei Scouts so beim HSV oder gibt's auch so?
HSV gibt schon deutlich mehr als jetzt bei Zweit- oder Drittligisten, muss man sagen.
Was heißt du so, also man weiß wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz genau, ne, aber so sechs, also sieben und ein paar freie noch
schon,
und so?
Ja, du hast schon beim HSV, die haben, glaube ich, soweit ich weiß, mit einer Scouting-Agentur auch zum Teil gearbeitet, die dann Sachen übernommen haben in den letzten paar Jahren. Haben natürlich aber auch selber auch viel, sehr viele Scouts und zum Beispiel gibt es auch beim HSV Scouts für nur Top-Talente, die nur auf sowas achten und sich darauf spezialisieren. Dann gibt es Scouts, die natürlich für das erste Team sind. Dann gibt es natürlich aber auch für den ganzen NLZ-Bereich auch noch Leute.
Nachwuchsleistungszentrum.
Ja, ja, sorry.
Ja, ja, und dann auch, also auch für bestimmte Länder spezialisiert man sich dann teilweise auch so. Südamerika, so Scouts ungefähr, oder ist das dann
so, wie man sich das immer vorstellt?
Ja,
ne?
Ja, ja,
so Guerrero, jetzt geht er wieder zurück, jetzt arbeitet er als Scout.
Ja, ja, ja. Kann man schon machen, aber es ist tatsächlich so, dass, also klar ändern sich so die Begebenheiten, wie wird dort Fußball gespielt und auch wie ist das Land kulturell. Das hat immer was damit zu tun, auch wie der Spieler ist und wie der Fußball ist, der gespielt wird. Aber im Generellen ist es so, dass der Begriff Scouting eigentlich umfasst, dass du ganz viele Spieler kennst, sie auch im Detail kennst und versuchst natürlich bestmöglich abzuschätzen, was passiert in Zukunft mit dem, wie kann er sich entwickeln. Und da wird zum Beispiel auch ganz häufig auf Jahrgänge geguckt, wo ich immer sage, Jahrgänge sind ganz schön, aber wenn jetzt einer zum Beispiel gerade ein Kant-Kind ist, wie auch bei der Schule, ist er halt im Jahrgang drüber mit drin oder drunter und der hat ja nominell ein Jahr weniger. Und du musst halt dieses Gefühl irgendwann hinkriegen, dass du abschätzen kannst, okay, wie wird der Spieler wirklich und ist der was für die Zukunft, für den Verein? Es geht nicht darum, der Spieler kann super sein selber, aber passt er auch zu dem Verein? Das ist immer das Wichtige.
Mhm. Und wenn die Pubertät kommt, ist sowieso alles vorbei, ne? Dann Alkohol, Frauen.
Wird erstmal alles so, neu, also alles auf Null gesetzt.
Alles, das ganze Scouting vorbei.
Das ist ja das, was, deswegen muss den Spieler halt auch gut kennen. Das ist klar, es gibt auch Leute jetzt ganz viel auch mit KI und den ganzen neuen Datenanbietern und neu, sind schon ein bisschen veraltet, aber das, der Bereich Datenscouting wird immer größer zum Beispiel, sodass du eigentlich ein Trichterverfahren hast. Du hast durch das Datenscouting erstmal ganz viele Leute und Personen und Daten drin. Und dann wird sich das nach deinen Richtlinien immer verkleinern. Und so landest du halt bei Spielern, die potenziell auf die Sachen, die der Verein sucht, gut passen. Und die werden dann normalerweise per Video gescoutet. Und wenn sie da auch gut abschneiden, dann wird normalerweise per Live nochmal gescoutet. Weil nur im Live-Scouting sein wäre dauerhaft zu teuer für die Vereine.
Mhm. Ja, klar, macht Sinn.
Also ich bin auch ab und zu mal als Scout unterwegs gewesen. Manchmal in so Ländern, wo man irgendwie nur versucht hat, günstig reinzukommen, hat man gesagt, man ist Scout von, vom HSV, hat seinen Mitgliedsausweis vorgezeichnet und ist dann kostenlos reingekommen.
Genial.
So läuft das in Deutschland nicht?
Nee, in Deutschland tatsächlich nicht. Aber in Jordanien geht das.
Das kann wohl sein.
Da bist du in den VIP-Bereich gekommen, hast du eine schöne Bratwurst und sonst
was. Nee, da sind wir tatsächlich, haben wir gesagt, dass wir von der Sportbild sind. Und in der Sportbild einen Artikel machen über den Verein und dann wurden wir da auf die Ehrentribüne von dem Präsidenten mitgeholt und dann saß er da in seinem Thron, mussten wir Bilder von machen und ja, die warten heute noch auf den Artikel in der Sportbild.
Herrlich.
Ja, das ist doch geil.
Ja, aber
ja, mega spannend. Also ich kann mir da mal gar nicht so viel drunter vorstellen, also wie das läuft.
Und jetzt konkret zu dem Beispiel, wir waren ja bei Vieira wahrscheinlich oder Neuzugängen, also wir waren bei Sonntag stehen geblieben.
Ja.
Sonntag ergab sich dann einiges, beziehungsweise in meinen Augen schon Samstagabend, weil am Sky-Mikro eben schon die Frage kam, ja, wen wünschen Sie sich denn mehr? Und es klang schon so, also Polzin hat durch die Zeilen schon verraten, so zwischen den Zeilen schon verraten, dass er mit der WhatsApp-Kontakt sich mit Vieira in Grenzen hält, weil er schon darauf vertraut, dass das funktionieren wird. Einen Tag später war es dann soweit. Aber deswegen hat der Sky-Reporter sogar schon direkt nach Wunsch Nummer 2 gefragt, weil anscheinend Wunsch Nummer 1 schon durch war. Ja, und das war natürlich dann Sonntag irgendwie dann ein schöner Tag, beruhigend nach dem 0-2, ne? Wenn da ein paar neue Spieler verpflichtet werden.
Was? Super, der Rechtsverteidiger ist da, aber du kannst ja mal, wir haben es eigentlich schon ein bisschen jetzt alles so halb eingeordnet beim HSV, so würdest du aus Scout-Sicht, aus Kader-Sicht auch dem HSV ein Denkmal setzen, Costa ein Denkmal setzen, glaubst du, wir haben uns verbessert.
Aber fies jetzt so eine Frage, ne? Er ist jetzt Berufsanfänger und er möchte ja vielleicht beim HSV jetzt gegen Costa zu schießen. Also das ist ja,
muss er nicht.
Achso. Also
höchstwahrscheinlich wird er nicht gegen Costa schießen.
Ich würde es mal so einordnen, dass man den Kader grundsätzlich zum letzten Jahr schon qualitativ auch verbessert hat, in der Breite und auch in der vor allem Spielstärke an den Spielern. Natürlich wirst du einen Vuskovic nicht ersetzen können, erstmal 1:1, auch weil das vom Budget her gar nicht funktioniert. Das ist ja perfekt aufgegangen quasi. Auf der rechten Schiene hat man gesehen, natürlich jetzt auch gegen Dortmund. Jatta ist schon eher der physisch starke, sprinterische Typ, der halt viel zuläuft, aber dann technisch vielleicht mal ein paar Mankos drin hat. Jetzt mal so durch die Blumen gesagt. Und dann hast du natürlich jetzt mit dem El Ouadi von Genk eingeholt, der nominell eigentlich für ein zweites Jahr Bundesliga eine Schublade zu hoch ist. Mhm. Genauso wie ein Vera auch eigentlich für ein HSV eine Schublade zu hoch ist. Das hat natürlich super geklappt mit der Leihe letzten Jahr und dann, dass man ihn von der Stadt und vom Umfeld so überzeugen konnte, dass er auch gesagt hat, er möchte nur zum HSV. Und deswegen würde ich schon sagen, dass die beiden Neuzugänge sind jetzt zwar noch nicht offiziell verkündet, soweit ich weiß, aber die allgemeine Qualität im Ballbesitz auf jeden Fall deutlich erhöht. Vor allem, weil du auf der rechten Schiene jetzt einen Spieler hast, der sehr, sehr offensivstark ist, spielstark ist, gut im Gegenpressing agiert und auch gleichzeitig einen sehr guten Abschluss hat und immer im letzten Drittel auch einen guten Pass findet oder auch trickreich dann mal was auflösen kann, was du sonst ja, ohne den Spielern jetzt zu nahe treten zu wollen, mit Mikkel Bronsis, Koscielny und Jatta dann eher doch die Art von Spieler war, die dann mal die Linie dauerhaft hoch und runter gelaufen sind, aber im letzten Drittel dann vielleicht nicht den entscheidenden Pass spielen konnten.
Schon wieder vergessen, Koscielny, ja, stimmt.
Noch gar nicht so lange her. Mikkel Bronsis ist auch gerade, ne? Man wollte ja mit ihm eigentlich verlängern, jetzt hat er den Weg, ich weiß gar nicht, wohin, in die
Darmstadt,
ne? Genau, also ich würde mal sagen,
HSV hat ihm doch ein Angebot gemacht. So. Ja,
hat er abgelehnt.
Genau, also nee, ich lehne ab, hier, ich komme hier ganz groß raus, ja. Herzlich willkommen in Darmstadt.
Ja. Also ich würde sagen, Reise, hat sich Bruder. Verzockt, der
ja,
Junge.
Ja, zu Recht.
Ja, also sehe ich genauso, wie du sagst. Waren das für dich dann Überraschungen jetzt, dass du gesagt hast, oder hättest du gesagt, wenn du so aus deiner Perspektive, wenn du für den HSV scouten solltest, wären das Sachen, Spieler gewesen, die du in deinem Blickfeld gehabt hättest?
Du hast super viele Spieler immer generell im Blickfeld, auch weil du natürlich der HSV hat ja auch innerhalb des HSV einen 5-Jahres-Plan, das wird ja strategisch meistens so aufgestellt, ob es jetzt 5 Jahre sind, 3 Jahre, aber sie haben ja schon eine Strategie dahinter, die sie durchgehend verfolgen und natürlich guckst du dann auch mal in Regale drüber und das Costa jetzt quasi gemacht, das ist ja die wichtigsten Positionen mit Spielern, wo er wusste, die Qualität stimmt oder sie sind noch so jung, dass man sie wie jetzt zum Beispiel Adelin 22 gerade erste richtig, richtig gute Saison gespielt, den kannst du jetzt kaufen, er hat ihn sehr billig bekommen. Oder ein Amoako bei Dresden, eine überragende zweite Rückrunde, also die Rückrunde in der zweiten Bundesliga gespielt, auch sehr billig mit der Ausstiegsklausel bekommen, wo du den Kader erstmal sehr breit besetzen konntest und auch in der Qualität nicht sparen musstest. Mhm. Du musst natürlich aber immer als HSV darauf warten, dass dann zum Ende hin die Spieler nominell von den besseren oder größeren Vereinen zum Stück weit abfallen oder nur zu dir wollen, wie es jetzt mit Vera war. Und den El Ouadi, den wollte letztes Jahr zum Beispiel auch Wolfsburg haben, wenn mich nicht alles täuscht, der ist schon für die rechte Schiene, da sind wir dann schon top besetzt. Und das war ja erst das Gerücht mit Arthur, das war ja auch...
Der jetzt zu Bremen auch, wechselt wohl?
Der wechselt jetzt zu Bremen. Wäre auch eine sehr gute Besetzung gewesen für die rechte Schiene. Ist natürlich verletzungs...
Aber der Marokkaner ist schon besser, ne?
Schon besser.
Ja, also, das wollte ich hören.
Also von den Daten, von den Videosachen, die ich mir jetzt dann so in der Vorbereitung natürlich nochmal angeguckt habe, ist der, also der ist schon herausragend für den HSV.
Herausragend. Aber für mich ist ein anderer Satz von dir vorhin so richtig krass hängen geblieben. Und zwar, ich finde, wirklich jetzt mit Verlaub, man kann sagen, das Transferfenster war bisher super. Ich stimme dir völlig zu, dass wir die Qualität gestärkt haben, tolle Transfers getätigt haben und so weiter und so fort. Aber für mich sind das eben nur 50% bisher, weil die anderen 50% hast du vorhin im Satz genannt. Passt der Spieler dann auch zum HSV? Also nicht nur von seiner Spielstärke und von seinen Fähigkeiten, sondern wird er im System sich zurechtfinden und mit der Mannschaft harmonieren und wird die Mannschaft insgesamt dann funktionieren? Ganz wie Trainerarbeit, Abstimmung, der Trainer wird es am besten einschätzen können von allen. Und deswegen war mir das Lob irgendwie, ich freue mich darüber. Ich glaube, wir sind alle einer Meinung, dass bisher Klaus Costa seine Hausaufgaben erledigt hat. Aber das richtig krasse Lob und das richtig krasse, ja, jetzt läuft's und das war geil, das finde ich, kann man erst aussprechen, wenn die Spieler dann auch über ein paar Spiele ihre Leistung auf dem Platz ausgerufen haben. Also ich bin echt kein Fan davon, Transfers als mega gut abzustufen, wenn sie noch nicht einmal beim HSV funktioniert haben. Und da muss ich sagen, bin ich noch ein bisschen zurückhaltender, was meine Abschlussbilanz angeht. Hausaufgaben mega erledigt, aber in meinen Augen noch nicht mehr.
Eine Abschlussbilanz würde ich das jetzt auch nicht nennen. Also der Spieler passt vom Spielerprofil, weil man den noch nicht so im Kader hat, natürlich erstmal herausragend von allen Sachen zum HSV. Wie der dann wirklich performt, das ist ja ein Blick in die Glaskugel. Das weiß ein Costa nicht, das weiß eigentlich kaum einer, außer du. Also natürlich, da wird bis ins letzte Detail gescoutet und sich der Spieler angeguckt, mit dem sehr häufig gesprochen davor. Aber vom Fit her, dass man die Kaderstelle nochmal so besetzen kann, ist das schon sehr gut. Ein abschließendes Fazit zur Transferperiode würde ich immer erst im Winter ziehen. Als jetzt dann über.
Aber eigentlich würde ich ja schon sagen, so, also das Scouting ist ja dann ja schon so, dass du, ich sag jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit maximal erhöhst, dass das Spiel halt auch passt, indem du guckst, also hinterher bis zum persönlichen Gespräch, ne, passt der ins Team, ist das ein guter Typ oder ist das, vielleicht so ein Dompe, der so ein bisschen irgendwie so ein Quirulant war oder sowas, davon kann eine Mannschaft vielleicht mal ein, zwei ertragen, aber irgendwie vielleicht nicht 10. Und dann wahrscheinlich, ja gut, rechter Verteidiger ist er schnell und kann ja irgendwie defensiv so, also dass man irgendwie die Anforderungen, die man da ja hat, scheinen die ganzen Spieler aber ein Stück weit dann halt alle irgendwie so zu erfüllen oder bist du mit irgendwann nicht so zufrieden?
Ich würde sagen, dass ich erstmal grundweg mit allen Ideen zufrieden bin, wie es dann umgesetzt wird und ob es dann auch wirklich komplett alles aufgeht. Das ist natürlich dann immer noch.
Ja, okay.
Blick, der dann erst später gemacht werden kann. Allerdings ist auch der LUAD, würde ich jetzt mal sagen, dein Lieblingsbegriff Schienenspieler, habe ich schon gehört, ist eher der Schienenspieler. Der ist nicht ein Rechtsverteidiger, weil er offensiv so stark ist. Also da würde man ihn jetzt falsch einschätzen, weil man sagt, okay, der HSV wollte einen Rechtsverteidiger. Der ist schon offensiv sehr, sehr stark und hat defensiv im Luftzweikampf ein paar Mankos, würde ich sagen. Das natürlich auch durch die Körpergröße.
1,77 oder so, ne? Ist nicht so groß, ne?
Nicht so groß und gewinnt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, also er gewinnt, glaube ich, 53% seiner Defensivzweikämpfe und ich glaube 31% seiner Luftzweikämpfe, wenn mir nicht alles täuscht, in der letzten Saison in Genk. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt schlimm, weil man das ganz gut kompensieren kann.
Mit den drei Innenverteidigern?
Mit den drei Innenverteidigern, du hast immer die Absicherung, wobei Capaldo natürlich auch ab und zu dann als rechter Innenverteidiger schon häufig in die Achterraum oder durchschiebt bis in die Spitze, wenn es mal die Option gibt. Aber das ist schon so, dass du da schon eher die Position Schienenspieler offensiv auch nochmal ein bisschen anders besetzt hast und nicht unbedingt gesagt, okay, wir wollen jetzt einen super top defensiven Wingback haben, der uns rechts komplett absichert, dass dann Vieira oder ETC vorne mehr Freiraum hat, sondern das ist, glaube ich, schon konzipiert worden, dass man einen Spieler holt, der offensiv genauso mitmacht, damit du offensiv neben Vieira dann noch eine weitere Option hast, die spielstark ist, dass du in der letzten Linie quasi ihn auch hochschieben kannst, neben Vieira und Grönberg stellen kannst. Und du dann links eher nochmal ein bisschen verkappter spielen willst.
Wo wir vielleicht ja auch noch was tätig werden, Muheim, to be discussed, ob er den HSV verlässt, hat noch ein Jahr Vertrag, Marktwert 5 Millionen. Ich glaube, die 5 Millionen würde man gerne mitnehmen, wenn dann Ersatz da ist, beziehungsweise nur dann. Ich habe mal nochmal geguckt bei Transfermarkt oder laut transfermarkt.de zumindest, war Einnahmen-Ausgabenseite vor Vieira und dem Marokkaner, den ich mir jetzt nicht gemerkt habe, wie man ausspricht, war, ich glaube, Einnahmen 10 Millionen, Ausgaben 13 Millionen. Also relatives Pari. Jetzt kommen natürlich die Big Fishes mit Vieira und wie heißt der?
El Uadi.
Und eventuell noch ein, zwei anderen. Du hast natürlich auch noch Tafel selber, wie frei, was du eventuell loswerden kannst.
Gut, aber wir haben auch ein paar Spieler, ne, die jetzt nochmal von der Gehaltsliste sind. Dompe war bei uns ein Gutverdiener. Ja, ne?
Wenn du Muheim mal für 5 loswerden kannst, ist auch nochmal nicht ganz unwichtig.
Das ist ja wahrscheinlich die Frage, die Zuhörer am meisten interessiert. Was passiert denn noch in den nächsten?
Also was gerade passiert ist auf jeden Fall, Ryan Philipp ist zu Paderborn gewechselt und da gab es gerade, der wurde der Deal verkündet, wird verliehen, aber wohl mit einer Kaufoption. Also Paderborn hat eine Kaufoption auf ihn,
völlig okay.
Hat eigentlich in der Vorbereitung, finde ich, gar nicht so schlecht gespielt, hatte seine Chancen, aber wird schwer
gezündet. Ja, der HSV hat es, glaube ich, in der letzten Saison dann zum Ende ja auch nicht mehr so gespielt mit den Flügeln, also dass du nominell in 3-4-3 aufgelaufen bist, natürlich dann realtaktisch immer noch ein bisschen anders. Sie haben es ja dann schon versucht, so umzustellen, dass du dann 3-4-1-2, also Vieira als klare 10, Grönberg nach links rausgeschoben hast. Und jetzt will der HSV in der Vorbereitung, hat man es gesehen, und jetzt auch in den ersten Spielen, sie wollen schon auf das 3-4-2-1, also zwei Zehner ganz gerne auf dem Platz haben und nicht unbedingt
der Wahnsinn, dass du da mit zwei Zehnern willst du ja eigentlich mehr Ballbesitz und mehr das Spiel machen. Also das wäre, die Anzeichen verdichten sich schon, dass wir doch wegkommen vom System der letzten Saison. Was aber brutal viel schwerer ist. Ne?
Also ich würde gar nicht sagen, dass man so weit weggeht von dem System, weil du ja defensiv immer noch dieselben Leute auf dem Platz hast. Weil ob du jetzt dann Dompe und Philipp und dann einen Stürmer hattest, dann hast du halt so ein bisschen breiter gespielt, ein bisschen mehr auf Konter. Aber du kannst halt jetzt einfacher die Mitte überladen, sodass du auch mal nominell mehr Leute gegen, also in verschiedenen Zonen hast, wo es dann halt gefährlich wird, wo du aber auch natürlich die spielerische Klasse und die Spielstärke von den Spielern dann benötigst.
Was jetzt spannend finde ich ist, wenn wir jetzt gerade sprechen über die Schienenspieler und die zwei Offensiven und so, jetzt haben wir mit Moffi, Dacker, Otto Stange und Paulsen unsere Stürmer. Wo würdest du denn sagen, ist aus deiner Sicht her, oder wer ist am besten geeignet eigentlich jetzt für diese Aufstellung, die wir haben? Also, weil ich finde, sie unterscheiden sich ja doch ein bisschen vom Spielertyp.
Ja, das ist ja aber auch das, was man ganz gerne versucht hinzukriegen, dass du generell verschiedene Spielertypen zur Verfügung hast, damit du nach für Rückstand den Gegner und, ja, bestmöglich auch den Spielertypen aufstellen kannst. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man versucht zu sagen, oder der HSV gesagt, okay, Darker ist jetzt die Nummer 1 und Moffi wird die Nummer 2 oder Moffi ist die 1, Darker ist die 2, sondern das variiert nach Spielplan und auch nach Gegner sehr viel.
Weil und nach Ergebnis, ja. Liegst du hinten, brauchst du vielleicht nochmal einen, den du auch mit Langbällen füttern kannst oder ne? Aber ich finde, naja gut, komme ich vielleicht auch später ein bisschen in meinen Prediction zu. Die 9 war bisher in der letzten Saison super unattraktiv. Da wurde eigentlich nur geackert, wenig am Spiel teilgenommen. Es wurden auch wenig Tore über den Stoßstürmer erzielt. Eigentlich war das immer die größte Enttäuschung auch für die Fans. Dann haben wir da mal ein paar Leute neu reingeworfen, haben alle Fans immer gesagt, oh, der kann gar nichts. Er hatte aber auch die schwerste Aufgabe auf dem ganzen Platz. Er hat immer ein 1 gegen 4 gefühlt, immer gepresst. Und den Ball, wenn er den Ball hatte, hat er nicht mal bekommen so. Und ich glaube, das wird schon für Dacker, also ich als Stürmer, wenn ich mir die Spiele vom HSV in der letzten Saison angeguckt hätte, hätte gedacht, hui, also wenn ich dahin hinwechsle, das wird nicht die lustigste Saison, sagen wir es mal so.
Sicherlich hast du das vielleicht von der letzten Saison dann so als Stürmer im Hinterkopf, aber das werden die meisten ausblenden, wenn sie auch Profis sind. Und da ist es tatsächlich so, dass der Stürmer ist der erste Verteidiger. Das ist klar. Halt im modernen Fußball so. Das sieht man ja in Paris zum Beispiel.
Intern kriegt er auch viel Lob, ne? Also intern wird er natürlich von der Mannschaft und von dem Trainer dann auch gelobt. War ja bei, wie lange wurde Königsdörfer immer angemacht und so weiter. Jeder hat ihn vom Hof jagen wollen und Polzin hat ihn geschützt. Aber trotzdem gibt es Spielsysteme. Ich meine, damals noch mit Selke zum Beispiel, da hat die 9 viel mehr glänzen können nach außen.
Aber das war ja auch, also klar kann man das jetzt so sagen, aber das ist ja auch ein komplett anderes Spiel. Also du hast ein komplett anderes Spiel gehabt. Du hast nominell im 4-3-3 gespielt, hast dauerhaft im Ballbesitz gespielt, hast quasi den Gegner an den 16er gedrückt und hast dadurch dann natürlich über die Flanken konnten die Stürmer sehr gut glänzen. Ich finde schon, dass der Stürmer jetzt auch gut glänzen kann, vor allem jetzt mit den zwei Zehnern dahinter, weil er dann nicht mehr so alleine ist und nicht mehr nur quasi von den Flügeln mit unterstützt wird.
Von den 13ern sogar, von den 13, wenn wir Vieira noch dazu nehmen.
Ja, aber du hast ja eigentlich nur
auf dem Platz, hast du nur zwei, ja. Aber es werden, ja.
Du hast verschiedene Möglichkeiten. Darker ist zum Beispiel eher der Spielertyp, der mal in die Tiefe startet, den du mal in den freien Raum, in den tiefen Raum schicken wirst. Moffi ist dann schon eher auch der Spielertyp Zielspieler, den du mal mit dem Rücken zum Tor auch sehr gut einsetzen kannst. Paulsen ist natürlich mit der Größe und der Erfahrung sehr wichtig für die Kabine auch und dann auch, falls man mal zurückliegt natürlich. Und Stange ist natürlich das Talent, was du hinter den beiden, ich würde jetzt sagen A-Stürmern, Moffi, Darker, weiterentwickeln willst und den du jetzt nochmal ganz andere Erfahrungen auch mit an die Seite stellst. Also das muss man ja auch sagen. Moffi, der ist mal für 23,5 Millionen, glaube ich, zu Nizza gewechselt. Darker hat bei Leicester City auch mal, glaube ich, 20 Millionen gekostet. Die haben schon ganz viel im Leben mitgemacht und davon kann er natürlich auch noch weiter profitieren und lernen. Und das vor allem in der Stürmerrolle Nummer 3 ist dann schon mal...
Stange auf jeden Fall der Verrückte.
Kovac hat uns auch beglückwünscht übrigens nach dem Spiel, weil er meinte, als er bei Monaco war, glaube ich, Trainer, war er auch an Dakar und Moffi interessiert und hat die auch auf dem Radar gehabt, beziehungsweise einer von seinen Scouts wahrscheinlich. Und also er kennt die Spieler und hat dem HSV zu beiden gratuliert. Ist natürlich auch schön zu hören, denn dass sie in der Bundesliga bei den Trainern bekannt sind und dass da gesehen wird, dass beim HSV auch gute Arbeit gemacht wird und beziehungsweise auch da in Regionen jetzt gefischt wird, die vorher für uns eher ja ein bisschen unerreichbarer waren. So, ne?
Gefällt mir exzellent. Sag mal abschließend zum HSV, wo siehst du den HSV? Siehst du ihn eher oder so?
Was noch passieren kann in den nächsten Stunden?
Also ich denke mal, das ist, was ich jetzt natürlich, was man auch aus der Berichterstattung raushört, ist ja, kriegt wahrscheinlich jeder mit, zwei Linksverteidiger jetzt seit übers Wochenende hinweg zum HSV immer mal gelinkt worden.
Möller-Wolfe, ne?
Möller-Wolfe und Mura. Mhm. Und da wird schon was passieren, wenn da jetzt so viele Berichte drüber stattfinden. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Muheim uns noch verlässt. Mhm. Und auch, dass ein Neuer dazukommt. Wo du dann natürlich auch immer noch, wir haben letztes Jahr es auch so gespielt, Mohan war ja viel offensiv dabei und rechts wurde eher mal halt defensiver agiert oder halt ein bisschen mehr über ein bisschen mehr Körper und Tempo.
Glaubst du, dass wir es jetzt eher umstellen könnten, ne?
Es wird ein Tucken, glaube ich, eher umgestellt werden. Also es wird gemusst quasi, wenn du den weiter nach vorne schiebst, weil du kannst als HSV dir nicht unbedingt dauerhaft erlauben, gegen die etwas spielstärkeren Teams in der Bundesliga dann natürlich auch, dass du beide Schienenspieler mit hochschiebst, weil das würde automatisch heißen, muss einen von den beiden Sechsern oder Achtern, Remberg, Lokonga, mit in die Restverteidigung ziehen, was wir jetzt in der letzten Saison kaum gemacht haben.
Ja, ist gut, interessant. Und wo würdest du den HSV sehen? Aktuell in der Tabelle, am 34. Spieltag?
Ich denke mal, dass das jetzt nicht nur Externe so sehen, mit den beiden Transfers hast du dich natürlich nochmal sehr qualitativ verstärkt und dich eigentlich vom Abstiegskampf im nominellen Sinne ein bisschen Differenz zwischen dich gebracht, wenn wir jetzt auch mal auf die anderen Teams gucken und was die noch so machen oder gemacht haben. Ich würde sagen, das realistisch ist zwischen 9 und 12 wahrscheinlich und das wird, glaube ich, auch so intern das
Ziel sein. Wenn es gut läuft, 5 oder 6. Und wenn es normal läuft, dann 9 bis 5.
Und sag mal ganz kurz, gibt es irgendwie jemanden gerade, so eine Koryphäe, dein Vorbild oder so auf dem Scouting-Markt, wo du sagst, der ist das für mich der beste Scout in Europa oder in Deutschland aktuell?
Außer Klaus Koster?
Würde ich gar nicht so sagen. Also natürlich schaut man bei vielen mal hin, was die alles
so als Hauptmerk haben. Oder früher eine Koryphäe, so Rainer Kalmo mit seinem brasilianischen Büro oder Michael Reschke mit der Kaderschmiede.
Ich habe tatsächlich mir schon, also Herrn Reschke fand ich immer mal interessant, weil er auf meinem Podcast auch schon mal mitgemacht hat, den ich mir auch angehört habe. Aber so generell würde ich nicht sagen, dass ich da ein besonderes Vorbild habe oder irgendwas mir vorstelle oder irgendwas besonders darauf achten möchte. Ich gehe den Weg, den ich selber gehe und hoffe, dass das Beste dabei rauskommt und dass ich dann auch meinen eigenen Weg schreiben kann, möchte ihn ungern jetzt irgendwie an wem anderen festmachen oder ein Vorbild. Natürlich gibt es Leute, die dann einen vielleicht mal mehr beeindruckt haben, wie es zum Beispiel früher, fand ich zum Beispiel Sven Mislint hat das sehr erfolgreich gemacht zu der anfänglichen Stuttgarter Zeit, auch wenn es dann doch recht schnell zu Ende war mit dem Erfolg, aber der hat ja schon sehr viele junge Talente entdeckt und dann, wie gesagt, Herr Reschke ist immer gut, Fabian Wohlgemuth von Stuttgart macht auch einen sehr, sehr guten Job und natürlich ist in der medialen Berichterstattung Krösche auch sehr hoch. Das sind natürlich so Leute, wo man denkt, die haben das schon richtig, richtig gut gemacht.
Wo würdest du denn, abgesehen vom HSV, wer hat seine Arbeit, welche Mannschaft hat seine Arbeit sehr gut gemacht und welche Mannschaft hat seine Arbeit vielleicht auch nicht so gut gemacht.
Du meinst
also,
jetzt mal aktuell?
Aktuell, so Bundesliga-Mannschaften, also zum Beispiel Bremen, ich sag jetzt mal.
Der hat viel drüber gesprochen, ja, auch namhafte Spieler bekommen.
Ja, also die haben ja zum Beispiel auch Reis transferiert, da hat direkt Startelf gespielt.
Jetzt Arthur.
Arthur ist natürlich eine gute Verstärkung, bei Füllkrug bin ich gespannt, wie sie ihn einbinden wollen, weil wenn die spielerische Anlage so...
Hat er jetzt ja ganz gut gemacht für die gegnerische Mannschaft.
Ja, also ich würde sagen, dass Bremen hat schon viel versucht, auch natürlich mit dem begrenzten Budget, was sie haben. Da hat ja auch Herr Fritz heute oder gestern noch gesagt, wenn du zu Rewe gehst und mit dem Zehner kommst, kannst du nicht für 20 Euro einkaufen. Und das gleichzeitig, wenn sie 12 Spieler verkaufen wollen, das wäre vielleicht nicht ganz so glücklich.
Ja, damit kaufst du dann noch nicht gesprochen. Der geht nämlich mit dem 10er zu Rewe und kauft für 20 ein.
Ja, richtig.
Ja, aber
egal wie, ist auch scheiße. Fragt doch keiner danach. Er geht mit zwei dicken Tüten raus.
Ja, Bremen, würde ich sagen, hat ein Problem dadurch, dass Stage sich verletzt hat. Weil das Day, der hat ja jetzt, fällt dieses Jahr komplett aus. Hm. Also bis zum Ende des Jahres ist auf jeden Fall nicht mehr auf
dem Platz. War der Lebensversicherung eigentlich mit, ne?
Ja, und die jetzt noch so kurzfristig zu ersetzen mit dem begrenzten Budget wird natürlich enorm schwierig. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist und man den ersten Spieltag mit einbezieht, war das 4-1 in Freiburg schon
schmeichelhaft.
Nee, es war schon mit dem Zaunfall. Also ich glaube, dass es eher eine härtere Saison für Bremen wird im Generellen. Ich fand auch, also in der Sommerpause wurde recht wenig über Bremen und Schalke gesprochen. Und klar, können auch die neuesten Eindrücke jetzt sein übers Wochenende. Ich fand, Schalke sah gegen Augsburg. In der ersten Halbzeit hattest du noch ein, zwei Chancen, aber Schalke hat schon sehr viel in der Tiefe angeboten, was Augsburg sehr gut angenommen hat und wodurch auch die Tore dann entstanden sind. Und da fehlen vielleicht die Spielertypen in der Innenverteidigung, um die Tiefe so verteidigen zu können. Weil ein Kartisch jetzt nicht der schnellste ist, der ist sicherlich gut in der Dreierkette, auch in der mittleren Position. Ob es für das Tempo Bundesliga reicht, wenn du so hoch stehst zum Teil, ist dann...
Also Bremen, Schalke.
Gladbach ist für mich übrigens auch ein Kandidat, der dieses Jahr, glaube ich, nicht so eine gute Rolle spielen wird.
Ja, generell, also klar, du musst Paderborn, Elversberg nominell mit reinnehmen. Elversberg hat einen sehr guten Job gemacht, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Nicht nur wegen dem ersten Spiel jetzt, sondern allgemein, finde ich, haben die gut...
Da ist, glaube ich, auch so ein bisschen, da spielt die Psychologie noch sehr stark mit, weil erstes Jahr Bundesliga-Euphorie, die wird nichts aus der Ruhe bringen, also...
Vor allem,
es ist ja nicht nur der Kaderwert immer, ne? Es ist ja auch immer die Stimmung im Verein.
Ja, du hast vor allem auch ein ruhiges, generelles Umfeld. Klar, Elversberg ist jetzt nicht die größte Stadt, ist jetzt vielleicht nicht der prominenteste Name in der Bundesliga. Da hast du aber halt mit Cole Campbell von Dortmund einen jungen Spieler geholt, Onyeka von Leverkusen ausgeliehen.
Und die können da in Ruhe arbeiten.
Du hast Kartenmacher von Bayern ausgeliehen. Du hast ganz viele Zehner, die jung sind und hungrig mäßig auch auf die neue Saison und sich zu beweisen, weil Campbell war ja zum Beispiel bei Hoffenheim, hat überhaupt nicht funktioniert, ist jetzt dann zu Elversberg und hat im ersten Spiel direkt überragend gespielt. Deswegen würde ich sagen, Elversberg hat ihren Job schon sehr, sehr gut gemacht. Paderborn hat es, würde ich sagen, auch gut gemacht, weil natürlich immer begrenzte Mittel. Dann hast du Augsburg, die eh gestandener Bundesligist sind, die machen ihr seit Jahr für Jahr immer gute Arbeit. Mainz hat das... hat es bisher auch gut gemacht. Die hatten die oder haben die größten Baustellen nicht neu besetzen müssen, weil Amiri und Sano, so wie es aussieht, bleiben. Und
welchen Kader würdest du denn, weil Mainz jetzt ja kommt, welchen Kader würdest du stärker einschätzen? Den von Mainz oder den vom HSV? Oh,
das ist schwierig. Also ich würde, glaube ich, sagen, dass die sich beide nicht viel nehmen. Klar, Mainz hat die gestandeneren Spieler. Wenn wir jetzt Sano, der bei der WM überragend war und auch in der Vorsaison sehr gut war, Amiri, der auch immer für seine 20 Scorer gut ist, sie haben schon gestandenere Spieler in der Bundesliga. Ich würde aber sagen, dass das schon ein Duell auf Augenhöhe ist.
Ich glaube, da sind dann nachher Faktoren wie, wir spielen zu Hause, du hast das Volksparkstadion im Rücken. Ich glaube, das sind so Momente, die können dann bei so einem Spiel, was eher ausgeglichen ist vom Kader, können halt das Fünktchen sein.
Ich glaube, das sind so Spiele, wo es drauf ankommt, wer kriegt seine Leistung besser auf dem Platz, welcher Trainer kitzelt statt 99,5%.
Ja, und das sind halt auch die Punkte, die wir die Saison machen müssen. Ne? Also,
wer geht besser mit Rückschlägen im Spiel um und so weiter? Das sind die Kleinigkeiten in so einem Spiel wahrscheinlich, ne?
Ja, und ganz doll abhängig ist natürlich auch immer die Tagesform der Spieler. Also das wird zwar immer so gesagt, ja, der hatte heute mal einen schlechten Tag, aber das ist schon auch wichtig. Die sind zwar alle Profis und geben immer ihr Bestes und sind auch topfit und körperlich immer da und auch mental, aber das entscheidet dann schon nochmal, ob du jetzt die 95% erreicht bei dir oder eher die 105 und bei dir auf einmal alles klappt, das entscheidet dann auf dem Level halt auch schon die Spieler.
Wäre schön, wenn Amiri nur 90%.
Es gibt so viele Themen heute, aber da muss ich auch nochmal fragen, wie bewertet denn ein Scout dann so ein Spiel, was jetzt morgen im Volkspark stattfindet, Dortmund gegen HBC? Das muss ja dann laut deinen Datenanalysen 10-0 ausgehen oder
0-10.
Ja, 0-10. Also.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber du... Also
der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Was haben wir dazu sagen?
Die Scouting-Systeme, Error.
Ja.
Oder?
Also du versuchst ja kein Spiel vorherzusehen als Scout, sondern du schaust als Scout eigentlich auf Spieler und ja nicht auf Mannschaften. Mannschaften schauen dann ja eher die Gegneranalysten drauf und Videoanalysten, um da die Schwachstellen zu finden. Und natürlich hat Dortmund da eine haushohe Überlegenheit. Und ich denke mal, sie werden es auch ziehen, auch wenn ich es HEBC gönnen würde. Aber das ist dann schon nochmal so ein Kaliber, die halt eher selten in der ersten Runde
ist. Bist du morgen im Stadion? Scoutest du da vielleicht ein bisschen?
Ich bin morgen
nicht. Bist du nicht im Stadion?
XXX Janine schreibt uns bei Instagram und hat zwei Fragen für dich. Und sie schreibt, mich würde interessieren, wie die Gewichtung ist zwischen Live-Scouting im Stadion und eben Scouting am Rechner. Und welche Rolle spielen Persönlichkeit und mentale Stärke bei der Auswahl eines Spielers?
Ich würde sagen, dass die Gewichtung, auch die erste Frage ist schon so, dass du schon viel am Computer machst erstmal. Weil, wie ich auch schon vorhin erwähnt hatte, Live-Scouting ist halt einfach super teuer und ressourcenintensiv. Und das kannst du dir halt auf Dauer nicht erlauben, auch wenn du jetzt mal auf kleinere Vereine guckst. Da wird schon sehr viel über Daten und dann hast du in den verschiedenen Datenbanken hinterlegt die einzelnen Videos und Aktionen von dem Spieler in den letzten...
Welche Datenbank ist das zum Beispiel? Oder gibt es da Datenbanken, auf die du Zugriff hast?
Du hast Y-Scout, du hast Opta, Stats Perform, die zum Beispiel in der Premier League sehr groß sind, Stats Bomb, all solche Sachen.
Und da kauft man sich einen Zugang oder wie ist das?
Vereine kaufen sich da Zugänge. Also ich selber habe jetzt kein Account da, weil das auch zu teuer wäre jetzt.
Ja.
Aber ich kann mir über Y-Scout ein, zwei Daten runterziehen auf dem Laptop, also Radar-Charts, ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Nee,
das
ist überhaupt das, nicht.
Was man im Social-Media-Bereich sehr häufig sieht, wo dann quasi im Runden
Balken
abgebildet sind, prozentual, und dann wird das per 90 runtergerechnet und
Ja, ist gut, interessant.
Und die zweite Frage?
Ja, war genau, Persönlichkeiten und mentale Stärke eines welche Rolle spielen diese Auswahl von...
Da hatten wir auch eben schon das im Spiel, wie du mit Rückschlägen umgehst. Und das ist, glaube ich, bei jedem Profifußballer wichtig, dass man das vom Grundsatz hat. Allerdings wird da ja auch sehr viel in Vereinen dran gearbeitet, indem du Psychologen zur Seite stellst, sie dann auch nochmal coachen in die Richtung. Und da würde ich schon sagen, dass es eine sehr wichtige Rolle ist, oder sehr wichtig, auch ein wichtiger Faktor ist auch in der Spielerauswahl, weil du zum Beispiel, wenn du jetzt einen Vorzeigeprofi hast, wie Remberg, dann ist natürlich dauerhaft einfacher, mit ihm zu arbeiten.
Muss dann ein Scout auch psychologische Empfehlungen geben zum Spieler? Also fast Menschen?
Also es wird in Berichten mit einbezogen, wie du zum Beispiel, wie der auf Rückschläge reagiert, wie er auf zum Beispiel auf Gegentore reagiert oder wie er vor dem Spiel ist, aber sehr kleinlich, weil das passiert dann schon eher im persönlichen Gespräch, dass du merkst, wie die Person ist und fragst mal die Trainer, die er vorher hatte. Und die Leute, weil man kennt sich im Sport eigentlich, kennen sich die meisten, die da viel zu sagen haben, auch gut alle untereinander, oder er kennt den und dann kennt der wieder den nächsten.
Das große Plus beim HSV bei Vieira, der galt ja auch nicht als ganz easy so. Und bei uns hat er funktioniert.
Ja, die super. Mischung macht es auch. Ne? Du brauchst ja jetzt auch nicht nur mental starke Spieler, sondern brauchst auch mal ein paar Künstler, die vielleicht woanders ihre Schwächen haben.
Mal ein bisschen eher auf dem Boden liegen als andere Spieler.
Aber einen kannst du gebrauchen, der immer auf dem Boden liegt.
Ja, gut, aber sehr, sehr interessant.
Wir haben gleich noch bestimmt ein paar Fragen, aber wir müssen jetzt einmal Kais Prediction machen.
Genau.
Weil Kai hat gleich noch einen Anschlusstermin und muss uns verlassen.
Morgen übrigens ist Herr Reschke in der Stadt. Vielleicht treffe ich ihn beim Italiener, dann werde ich ihn mal von dir grüßen. Vielleicht kann er dich nochmal weiterleiten oder so. Mal schauen.
Soll ich ihn von Konzi grüßen?
Vielleicht können wir dich vermitteln. Musst mir nochmal deine Visitenkarte geben, dann gucken wir mal, was wir da machen können.
Gut, Kai.
Predictions.
Ich bin gespannt.
Wir sind alle gespannt, sehr gespannt.
Ja, man hat gemerkt, dass es nicht ganz leicht war nach den Predictions, die ihr hattet.
Ich wurde schon gleich angezählt jetzt in der Insta-Story.
Ja, na klar. Direkt Augen auf die Predictions. Aber hast du nochmal die Kurve bekommen?
Nee, ich nicht, sondern der Verein.
Der Verein,
die Spieler.
Ja. Deine Prediction.
Ja.
Ja, genau. Ich war leider, also es fiel mir sehr schwer, jetzt nachzuziehen, aber ich habe es natürlich getan. Und ich fange jetzt einfach mal an.
Ja, mach das mal.
So, also Nummer 1.
Ja.
Der HSV schießt mehr Tore als letzte Saison, da waren es 40, hat am Ende aber weniger Punkte als letzte Saison. Damit setze ich tatsächlich gegen den Trend. Ihr wart alle sehr optimistisch, auch heute haben wir wieder gehört, die Analysen, deswegen kann es ja nur aus meinem Bauchgefühl kommen. Ich hatte leider nicht so ein gutes Bauchgefühl, weil einfach für mich die Überschrift ist, das zweite Jahr Bundesliga ist immer das Schwerste.
Mhm.
Insofern.
Okay.
Ja, wir bleiben aber trotzdem drin. Ja. Bremen wird auch noch viel schlechter sein, da sind wir uns alle einig. Aber das war leider so ein bisschen die Bremse. Dann, Jugend forscht beim HSV. HSV stellt in der Hinrunde eine der drei jüngsten Mannschaften. Ich hoffe, das wird passieren. Das würde mich persönlich sehr freuen. Das ist mir sehr viel wert. Ich finde, lieber zwei Punkte weniger und eine Mannschaft mit unglaublichem Entwicklungspotenzial.
Ich glaube, es wird nicht passieren. Ich glaube, dass so eine wie Elversberg, ich glaube, selbst Köln hat einen ziemlich jungen Kader, die heute noch den von Tottenham
verpflichtet haben. Und Lemke wird vielleicht ja jetzt auch nicht mehr so viel spielen.
Ja. Aber Köln, ist deine Prediction.
Viel spielt sich da, ehrlich gesagt, ich habe es mir angeguckt. Im Tor würde mir natürlich ein Wechsel zu Tankweg auch ganz gut stehen, was den Altersschnitt runterziehen würde. Aber wir schauen einfach mal. Die Zeiten der klaren Neun sind vorbei. Vieira wird unser Top-Torschütze, brandaktuelle Prediction, in der Hinrunde. Kein Stürmer macht mehr als 5 Hütten in der Vorrunde. Das ist so ein bisschen das, worüber wir gesprochen hatten. Ich glaube weiterhin, dass die Neun es beim HSV, der Stoßstürmer, sehr schwer haben wird. Die Scorer kommen aus dem Mittelfeld in Form von Vieira.
So, nochmal, was war die Prediction?
Vieira wird der Top-Torschütze in der Hinrunde und kein Stürmer macht mehr als 5 Hütten in der Vorrunde.
War Vieira nicht letzte Saison schon Top-Torschütze?
Ja. Ja, deswegen. Er bleibt gefährlich. Ja, okay. Und letzte Saison hätte er noch
viel. Aber nur in der Hinrunde, sagst du.
Nur Hinrunde,
okay. Genau.
So, dann unser Kapitän Miro Muheim verlässt spätestens zur Winterpause den Verein. Dafür ist eine doppelte Kombi.
Ja, ganz kurz mal, unser Kapitän ist nicht Muheim.
Nicht mehr. Letzte Saison war
er. Achso, unser Ex-Kapitän.
Die Prediction kam nicht heute oder gestern, sondern tatsächlich schon letzte Woche. Aber jetzt, wird sie natürlich immer wahrscheinlicher. Deswegen habe ich es noch charmant kombiniert. Also, Muheim verlässt uns, was ich sehr schade finde, weil er viel für den Verein geleistet hat, möchte ich nochmal hier erwähnen, weil es jetzt wirklich kurz bevorsteht. Für mich ein Aufstiegsheld. Ich habe ihn damals in der schönsten Minute, es war mein persönlich tollster Moment, auf die Stirn geküsst, in der Aufstieg nach dem Spiel, auf dem Rasen vor der Bank. Und jetzt scheint es so zu sein, dass er leider geht. Dafür als Ersatz emotional schließe ich mich an, wird Abschlag vor einem Heimspiel vor der Nord stehen und wieder live performen.
Gut,
das ist meine Kombi-Wette. Ja, und dann, ich hatte es hier schon angekündigt, kennt ihr das, wenn ihr so einen Albtraum habt nachts und so aufwacht und dann irgendwie so fühlt es sich so an, als würde man mit so einer Lüge die ganze Zeit rumrennen. So ist es bei der Prediction. Aber sie ist mir irgendwie in den Kopf gekommen. Es war so, ich habe so gedacht, was wäre denn so das, ich wollte einfach nochmal das Worst-Case-Szenario durchspielen. Und da ist mir wirklich, ich nenne es meine Fieber-Albtraum-Prediction. Polzin beendet die Saison als Trainer in der Bundesliga, allerdings nicht beim HSV.
Ja, schon wieder eine Anti-Polzin-These.
Schon wieder, ich bleibe. Es ist ja, ihr wisst, ich hoffe, ich wünsche mir nicht, dass sie in Erfüllung geht, aber Polzin vielleicht am Ende der Saison beim anderen Verein, unvorstellbar im Moment. Wilde These.
Okay. Das waren die?
Ja.
Okay. Ja, hoffen wir mal, dass sie nicht eintreffen.
Ja.
Alle.
Naja, ein paar schöne waren dabei.
Ich meine nur nicht, dass sie eintreffen. Das wäre ja...
Ein paar schöne, wir können auch eintreffen, ein paar schöne Predictions. Jüngste Mannschaft, eine der drei jüngsten Mannschaften. Ja. Vieira kann auch gerne Top-Torschützenkönig werden. Muchel kann auch gerne
spielen. Ja, doch. Das ist okay. Mhm. Ja, gut. Vielen Dank, Kai. Ich bin gespannt, was wir nach der Hinrunde sagen oder eventuell, also erst nach der Saison. Aber so sind die.
Es sollte ein bisschen auch der Gegenpart zu den euphorischen,
Schrägstrich realistischen.
Realistischen Predictions sein.
Nee, ist gut. Ja, cool. Ja, können nur Danke sagen. Ich hoffe, es kommt nicht.
Hast du noch spontan eine Prediction?
Ja, dann Hot Takes.
Ein Hot Take? Eine kurzfristige
Transfer? Wer wird aus deiner Scouting-Erfahrung der Spieler der Saison?
Wenn er fit bleibt, glaube ich, dass es Grönbeck wird.
Ja, sage ich auch. Danke! Obwohl, das war kein Hot Take
leider. Das ist kein Hot Take. Das Problem ist, er ist halt am besten einsetzt bei den verschiedenen Positionen. Sodass selbst wenn es mal sehr spielerisch gelöst werden soll, er auch nach links auf die Schiene wieder rüberrutschen könnte. Und sonst denke ich, dass tatsächlich vielleicht jetzt auch nach dem ersten Spieltag kein Hot Take, dass Borno sehr gut wird. Weil er halt einfach diese körperliche Präsenz mitbringt, die Erfahrung, die dann auch noch nötig ist, um klar nicht der 1:1 Ersatz zu sein, aber schon.
Boah, das wäre brutal, ne? Also Vuskovic ersetzen.
Ja, aber also ich finde es, finde ich aber spannenden Call. Überhaupt, ich finde, weil viele vergleichen ihn ja, und ihn jetzt einfach mal so ein bisschen Mut zu machen, unseren Hörern zu sagen, okay, der Junge ist gar nicht so schlecht, vergleicht ihn nicht unbedingt mit Vuskovic, sondern der macht seine Sache schon echt gut. Also
ich habe, also Apropos Hot Takes, wenn das Wort jetzt schon fällt, Tobi Schweinsteiger hatte eben auch so eure Theorien bestätigt, dass Remberg vielleicht mal in den erweiterten Kloppkader rücken könnte. Und dann hatte ich dir, Muchel, ja auch geschickt, das fand ich auch krass, dass Hürzeler sich nochmal gemeldet hatte und gesagt hatte, er geht davon aus, dass Mario, also nicht Luca, der Doping, also der wegen Doping gesperrte Vuskovic, tatsächlich fitter und besser denn je zurückkommen wird und dass das für den HSV ein absolut toller Neuzugang werden könnte. Das wäre natürlich auch eine crazy Geschichte dann.
Ja, du hast natürlich dann auf der einen Seite, dass er natürlich jetzt in, auch über andere Sportarten an seinem körperlichen und Bewegungsradius an, und an einem arbeiten konnte. Man muss ihm aber auch wieder Zeit geben, sich erstmal an das Spiel mit Ball, klar, er hat einen Privattrainer, aber der war ja nie in der Spiel, also in der Spielsituation jetzt dann seit 4 Jahren. Klar, man hat das Training, was dann ein bisschen früher wieder aufgenommen werden darf. Allerdings dauert das auch erstmal wieder. Klar, der super talentierter Spieler gewesen, auch schon vor 4 Jahren. Immer noch talentiert, körperlich in der Verfassung, wie er sonst, glaube ich, nie war. Allerdings ist das erstmal wieder in die Match-Fitness reinzukommen. Und auch in wirklichen Spielablauf ist das schon nochmal was Neues, dann, wenn man 4 Jahre wirklich nicht in einem Spiel teilnehmen durfte.
Konzi, 2 schnelle Fragen noch. Simi schreibt uns, so cool, wie lange dauert eigentlich so ein Scouting-Prozess im Schnitt? Also wo, ab welchem Alter fängt man an, die Spieler zu scouten und wo hört es ungefähr auf?
Das hängt ganz stark davon ab. Also zum Beispiel in der Premier League wird schon ab der U9 versucht zu scouten, weil du danach bei dem Verein erstmal länger fest bist. Und dann erst wieder zur U18 oder U19, glaube ich, wechseln darfst.
Ach krass.
Also wechseln selber. Du hast dann quasi deinen Heimatverein und der kann dich verkaufen, aber du bist erstmal an den gebunden, soweit ich weiß. Und klar kannst du den Vertrag auch auslösen, aber das ist nicht so wie bei uns, dass die Jugendspieler einfach für eine, einfach sagen können, okay, ich will jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt zu Leipzig oder Leipzig bietet denen so und so viel, weil da ist eine Verrechnungstabelle mit drin in der Premier League. Also wenn der zum Beispiel von der U9 bis zur U15 ausgebildet worden ist, dann werden Verrechnungssätze darauf angewendet, die der aufnehmende Verein zahlen muss.
Okay.
So, und da fängt es halt schon sehr früh an. In Deutschland fängt alles früher an. Es wird immer früher, wie man auch merkt, mit den Spielern, zum Beispiel Jamal, der jetzt schon seit 2 Jahren spielt auf Weltklasse-Niveau. Und der ist jetzt gerade auch erst mal 19 dann oder kann auch schon 20 sein, da weiß ich es gerade nicht genau.
Muchel, hat bei dir schon jemand angerufen wegen Fiete? Oder?
Nee. Wie alt ist er?
Fiete ist 8.
Wäre jetzt in England, dann wäre jetzt halt
ich hab Telefon. Gehört,
würde er will Torwart werden und er ist nicht so groß, also als Torwart sollte man schon eine gewisse Größe noch haben, aber ja, mal sehen, vielleicht macht er ja noch einen Schub und kommt nicht nach seiner Mutter. Dann vielleicht, also ich finde es mega spannend und ich glaube, Konzi, hier ist ja der Kontakt eh da. Ich glaube, wir können dich gerne nochmal hierzu einladen, weil es gibt, glaube ich, viele Sachen, die auch nach dieser Folge bei unseren Hörern noch an Fragen aufploppen. Trotzdem jetzt nochmal eine abschließende Frage. Welchen Spieler hast du gescoutet und hast schon mal irgendwo hingeschickt und hast gedacht, mit dem möchte ich mal mich beim Verein irgendwie, den habe ich auf dem Zettel und...
Also selber, ich scoute natürlich selber viele Spieler und habe auch aber das auch rein Selbstinteresse schon ein paar Jahre lang gemacht und so eine Liste an, also ganz viele Listen erstellt mit möglichen auch von Jahrgängen und Talenten selber vermittelt. Ich habe Berichte über die geschrieben und auch an
empfohlen, ne?
Also jetzt empfohlen, ja. Aber das ist jetzt alles gerade erst aktuell und da bin ich gerade tatsächlich mit dem Verein in ganz guten Austausch und deswegen.
Schön.
Würde ich das jetzt
gar nicht. Du bist gerade beim Verein, also mit.
Im Austausch, also ist noch nichts spruchreif oder was Festes, okay. Aber.
Ist nicht der HSV, also der müsste jetzt schnell handeln, wenn sie dich haben wollen.
Nee, und sonst selber Spieler, ich finde von den. Ich finde mal die Bayern-Jugend ganz interessant, von den Stürmern her. Also wenn man da guckt, hast du Philipp von Taube, also von den Daten her und auch von dem, wie er spielt, super interessant. Ist aber gerade erst zur U19 hochgezogen
worden. Oh, was sagst du zu unserem 16-jährigen Talent, das nach Barcelona gegangen ist? Hast du das
so, Barker.
Hast du das auf dem Zettel gehabt?
Ja, doch.
Also, oder kannst du was über den sagen, sozusagen? Haben wir den Weltspieler jetzt verloren, oder?
Man hätte es nicht anders lösen können, glaube ich, weil wenn der Spieler selber weg will und der ein Jahr Restvertrag hat, dann hast du jetzt die Chance, Ablöse zu generieren für einen Spieler, den du ausgebildet hast zum Großteil, was du dann natürlich dir auch entlohnen lassen willst und nicht das, also die Zukunftswerte eingehen willst, okay, vielleicht möchte er doch noch verlängern. So, und das ist dann schon so, dass ich sage, der Bär bestimmt richtig gut geworden, ist auch ein richtig guter Junge, hat auch schon letztes Jahr mal in der U21 ein bisschen mitgespielt und hätte wahrscheinlich auch im Profitraining dann irgendwann mal oder wäre hochgezogen worden. Aber wenn der Spieler gehen will, dann möchtest du dem eigentlich auch keine Steine in den Weg legen, weil der HSV hat sich ja über die letzten Jahre auch erarbeitet, für Talente ein gutes Sprungbrett zu sein, auch durch Vuskovic und durch die eigene Nachwuchsausbildung. Und da den Ruf möchtest du natürlich auch ganz gerne behalten, damit auch junge Spieler zu dir kommen wollen.
Naja, klar, nicht, dass sie dann kommen und dann sagst du, nee, ihr dürft doch nicht wechseln. Das leuchtet mir ein.
Jetzt geht es am Sonntag gegen Mainz ins erste Heimspiel. Seid ihr da? Konzi, gehst du ins Stadion?
Ja, ich gehe ins Stadion.
Ja, geil. Dauerkartenbesitzer? Dauerkarte, ja. Sehr gut, sehr gut.
Das ist gut. Ja, ich auch. Mit diesen zwei Kindern-Nummer, da muss ich noch ein bisschen eingrooven und organisieren und dies, das so, aber ich werde schon irgendwie da sein, hoffentlich.
Okay.
Weil ich hatte auch heute erfahren, wir haben so verkaufsoffenen Sonntag auch noch, es ist alles Krise, aber zur Not halt, also ich sag mal so wirklich Worst Case, und das ist das Gute, dass Foxplay nicht weg ist, ist es 5 Minuten nach Anpfiff und 5 Minuten vorher gehen, dann sind es ja wirklich nur anderthalb Stunden, wo man weg ist. Das würde ja wohl irgendwie drin sein.
Muss.
Ja, in meiner Augen auch.
Was tippt ihr? Was tippt ihr am Sonntag?
Ich glaube schon Sieg. Man muss, wenn ich jetzt 2-1, so würde ich fast.
Konzi?
Boring, aber es ist.
Ja, also ich werde jetzt 2-1 ist so der Standardtipp.
Ja, genau. Sagen. Danke.
Ich würde schon in die Richtung gehen, dass wir schießen, glaube ich, auf welche. Kriegen, glaube ich, aber auch bestimmt nochmal ein oder zwei. Also ich würde ein 3-2 geben in HSV.
Okay, dann sage ich 3-1. Ich wäre ja eigentlich auch erst bei 3-2 gewesen, aber ich gehe auch auf 3-1. Nur ein Gegentor und ich glaube auch, dass wir 3 Tore sehen.
Vielleicht mache ich dann doch 3-2 bei Kicktipp. Ich meine, wenn ihr so ein Profi...
Hast du getippt den ersten Spieltag?
Ja, aber ich kacke.
Ja?
6 Punkte.
Sechs Punkte nur?
Ja, ich habe es komplett vergessen.
Echt?
Ich erst mal mit, habe die Bonustipps auch vergessen.
Läuft. Es ist ja wie
ich
Kai.
Auch das letzte Spiel, was war das? Da habe ich unentschieden getippt. Schalke. Ich dachte, okay, so ein Sonntagabendspiel, immer ein Klassiker, 0-0 oder 1-1.
Oh, ich habe 11 Punkte gemacht.
Ich habe echt unterirdisch getippt, leider. Aber ja, dafür habe ich bei dem Bonustipp schon mal Bremen als Absteiger. Also da habe ich schon mal sichere Punkte.
Ah, sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall, Konzi. Es war echt mega cool, mega spannend. Und ich glaube, das machen wir nochmal wieder. Pia ist ja häufiger mal, dass sie so tut, als wenn sie arbeitet. Also können wir dich hier gerne mal...
Ich hätte viele Fragen noch gehabt zu anderen Vereinen, wie mir nur so gestriffen zu den einzelnen Spielern, zu den Transfers, wie man die wie wo einschätzt, weil... Wenn zum Beispiel wenn Pia mal so einen Gegnercheck macht, also in der zweiten Liga war katastrophal, weil da kannte ich gar keine Spieler. Jetzt in der ersten Liga, klar, Bayern kennst du, da brauchst du keinen Gegnercheck machen, aber so kommt Gegnercheck, Mainz ist so, ja, Amiri, aber so, ich sag jetzt mal Spielvorbereitung, so, was geht da eigentlich bei Mainz, wie haben die eingekauft, wie sind die dran, so, das ist natürlich halt eigentlich auch so, mal gut, nice to know, oder in der Winterpause vielleicht, wo sollte man wo nachstaffen oder sowas,
Ja gut, Mainz hat Königs dafür geholt, ne?
Ja. Der wurde eingewechselt. Richtig. In der irgendwie 67. Minute. Immerhin. Ich denke, das wird wahrscheinlich auch seine Rolle sein. Reis hat von Anfang an gespielt, haben wir schon gesagt. Vuskovic hat erneut 4-3 auf den Sack bekommen gegen Chelsea.
Und sah auch einmal nicht gut aus, aber.
Ja, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe so notentechnisch habe ich nur geguckt, war es. Also von der Verteidigung wohl noch einigermaßen einer der besseren, aber das ist sehr wild.
4 Gegentore kriegst dann.
Ist immer schwierig.
Ist natürlich auch gegen Chelsea. Ich meine, die mit Xabi Alonso auch einen sehr guten Trainer, haben generell nochmal sehr viel in den Kader investiert. Und wenn du eine Doppel-10 nominell aus Parma und Rodgers hast, ist das auch schon mal.
Eine Ansage.
Ja.
Da kann selbst ein Vuskovic das nicht alleine aufhalten. Da braucht er noch gute Leute neben sich, hat er anscheinend nicht. An ihm kann es ja nicht gelegen haben. Ja, also ja, vielen Dank, sehr interessant und wir drücken dir die Daumen, dass die lockeren Gespräche zu festen Gesprächen werden beim Verein, dass du Fuß fasst und falls dir jemand zugehört hat, der in Sportcheffunktion ist, schreibt uns gerne. Wir vermitteln Konzi weiter für nur 10%.
Danke erstmal, dass ich hier sein durfte und es hat mir auch Spaß gemacht.
Nee, gerne.
Ja, also in diesem Sinne, nur der HSV und die Daten lügen nie.